Es ist nur ein kleiner Kringel und doch eine der großartigsten Erfindungen des menschlichen Geistes, das Symbol für das Nichts, die Null. Ohne die Null würden die sogenannten arabischen Ziffern nicht funktionieren. Da wir im Abendland schon seit etwa 500 Jahren mit diesen Ziffern rechnen, fällt es schwer, sich in den Zustand davor zu versetzen, in einen Zustand, in dem es keine Null gab. Es gab noch nicht einmal eigenständige Symbole für Zahlen. Gerechnet wurde nämlich in der Antike mit Buchstaben, erzählt der Siegener Mathematikhistoriker Professor Peter Ulrich.
Das ist ja eigentlich erstmal eine sehr intelligente Lösung. Man erfindet keine neuen Symbole für die Zahlen, sondern benutzt Symbole, die man schon erfunden hat. Und ursprünglich kommt es aus dem Phönizischen, diese Idee, dass man eben das Alphabet wirklich Alpha, Beta, 1, 2 für die Zahldarstellung verwendet. Das haben die Griechen dann übernommen. Und wenn man so will, in der klassischen Antike wurde halt im griechischen Raum mit dieser Art von Zahldarstellungen gearbeitet.
Aber nicht nur die alten Griechen haben mit Hilfe von Buchstaben gerechnet. Auch für die Juden standen die hebräischen Buchstaben Aleph und Bet für 1 und 2 und für die Araber ihr Aleph und Ba. Bei uns sind aus dieser Zeit vor allem noch die römischen Zahlen bekannt. 111 schrieb man im Römischen Reich bekanntlich so: C, X, I. Wer einmal versucht hat, römische Zahlen zu addieren, geschweige denn zu multiplizieren, der fängt an zu ahnen, was für einen Fortschritt eigenständige Zeichen für die Zahlen bedeuten. Das Wort dafür, Ziffer, stammt übrigens aus dem Arabischen, auch wenn die Ziffern keine arabische Erfindung sind, sondern aus Indien kommen.
Die ersten Ziffern, die den heutigen entsprechen, findet man so um 250 vor Christus auf Inschriften, also nicht in eigentlichen mathematischen Texten. Und die Ziffern wandern dann so langsam übers Zweistromland, da sind die um 650 angekommen, 650 nach Christus, werden von den Arabern rezipiert als sehr interessante Sache. Es gibt da Schriften über die indischen Zahlzeichen und die Araber merken sofort, dass das was sehr Wichtiges, sehr Interessantes ist und dass man mit denen viel bequemer rechnen kann. Also numerisches Rechnen, was wir heute mit dem Taschenrechner machen, als mit den Symbolen, die entweder die Griechen oder auch die Römer überliefert hatten.
Um diese Zeit, im Jahr 662 nach Christus, verfasst der syrische Bischof Severus Sebocht ein Loblied auf die indische Mathematik. Die Entdeckungen der Inder seien origineller als die der Griechen, meint er, besonders ihre Rechenmethode. Ich möchte nur sagen, schreibt Sebocht, dass sich diese Rechenmethode auf 9 Zeichen stützt. 9 Zeichen, nicht 10. Offensichtlich war das Zeichen für die Null im Jahre 662 noch nicht bis nach Syrien gelangt, 40 Jahre nachdem Mohammed von Mekka nach Medina ausgezogen war. Auch die Null war zu dieser Zeit schon in Indien entstanden. Doch wann genau gehört zu den umstrittensten Themen der Mathematikgeschichte? Wann aus den indischen Ziffern dann die sogenannten arabischen Ziffern wurden, haben muslimische Historiker dagegen sehr genau überliefert.
So um 770 kommen die ersten indischen Texte. Das sind erstmal hauptsächlich astronomische Texte von Indien, Nordindien ins Zweistromland. Die dortigen Kalifen sind sehr daran interessiert. Wenn ich jetzt sage astronomische Texte, so hatten die meisten astronomischen Texte ein Kapitel Mathematik mit dabei. Und im Rahmen sozusagen dieses Kulturtransfers von Indien ins Zweistromland sind eben auch die indischen Zahlzeichen oder arabischen Zahlzeichen, wie sie auch genannt werden, mit weiter in den Westen gekommen.
Nach Westen? Das meint hier westlich von Indien, also ins Islamische Reich. Das Interessante an diesem Vorgang ist, dass die arabischen Quellen praktisch nichts von Widerständen gegen die neuartigen Zahlen berichten. Es dauerte gerade einmal 50 Jahre, bis sich die indischen Ziffern im islamischen Kulturkreis durchgesetzt hatten. Die Zahl 111 zum Beispiel wurde nun also so geschrieben, wie wir sie heute noch schreiben. Links eine 1 für den Hunderter, in der Mitte eine 1 für den einen Zehner und hintendran noch eine 1 für den Einer. Der Witz an dieser Neuerung ist, die Ziffern bekommen ihren Wert jetzt abhängig von ihrer Stelle in der Zahl. Links außen bedeutet die Ziffer 1 100, in der Mitte steht dieselbe Ziffer für 10 und rechts außen für 1. Mit solchen Zahlen kann man zum Beispiel leicht dividieren, eine Rechenoperation, die für Händler sehr wichtig ist.
Man merkte eben, dass man gut mit ihnen rechnen kann. Also das schriftliche Multiplizieren, schriftliche Dividieren, was ja etwa mit den römischen Zahlzeichen relativ aufwendig und umständlich ist, konnte man damit sehr gut durchführen. Und vielleicht als Reaktion auf diese Möglichkeit, jetzt numerisch gut zu rechnen, haben auch die Araber dann eine, sagen wir mal, Kultur des Zahlenrechnens entwickelt, zum Beispiel Lösungen von kubischen Gleichungen bis 4 Stellen nach dem Komma genau bestimmt, die Kreiszahl Pi sogar auf 14, 15 Stellen nach dem Komma genau. Also da gab es keine Widerstände.
Und das macht den Vergleich mit dem christlichen Abendland umso lehrreicher. Zwar sind die arabischen Ziffern mitsamt der Null mit Sicherheit schon 970 im Abendland bekannt geworden. Aber allgemeines Bildungsgut wurden die arabischen Ziffern in den deutschen Ländern zum Beispiel erst mehr als 500 Jahre später mit dem zweiten Rechenbuch von Adam Ries. Es erschien 1522 und wurde über 100 Mal nachgedruckt. In diesem berühmten Rechenbuch hat Adam Ries die Regeln für das schriftliche Rechnen mit arabischen Ziffern angegeben, wie wir sie heute noch benutzen. Die arabischen Ziffern sind nur ein Beispiel für das Wissen, das uns die muslimischen Araber aus den Hochkulturen der Welt vermittelt haben. Ein anderes Beispiel ist das intellektuellste aller Spiele, das Schach. Das Schachspiel stammt aus Indien, aber die Araber haben es in Persien kennengelernt. Daran erinnert im Deutschen noch der Name des Spiels, der vom persischen Schah abgeleitet ist. Und wenn der Schah hilflos ist, dann heißt das auf Persisch matt. Die Regeln waren damals noch etwas anders als heute, sodass das Spiel besonders in der Öffnungsphase viel langsamer gewesen sein muss, erzählt Manfred Eder. Er ist Vorsitzender des Förderkreises Schachgeschichtsforschung in Kelkheim.
Das, was wir heute die Dame nennen, die ja nun alle Schrittmöglichkeiten hat, war damals noch der Berater, der Visier, der nur ein Feld schräg gehen durfte, sich immer in der Nähe des Königs zu dessen Schutz bewegen musste. Beim Läufer war es so, dass der auch nicht langschrittig gewesen ist, sondern kurzschrittig, wie wir das vom Springer kennen. Die einzige Figur, der Turm, der durfte schon über die ganze Wegstrecke hinweg, wie heute noch bekannt.
Aber auch in dieser eher gemächlichen Version war Schach unter Muslimen ein voller Erfolg. Vom Kalifen bis zum Sklaven, alle spielten Schach. Übrigens berichten die Quellen auch von zahlreichen spielstarken Frauen. Sogar der legendäre Harun al-Rashid, der Kalif aus Tausend und einer Nacht, musste sich seiner eigenen Schwester geschlagen geben. Allerdings gab es ein theologisches Problem. Denn wurden nicht in Sure 5,92 Wettspieler als abscheuliches Satanswerk bezeichnet? Ein Theologe hielt sogar den Schachspieler für den verfluchtesten aller Menschen.
Die arabische Spielleidenschaft ist ja berühmt und bekannt, vor allem eben auch in der Zeit Harun al-Rashids um 800. War das dann ja schon so, dass man kann fast sagen, professionelle Schachspieler an seinem Hof, am Hof der Abbasiden, das Schachspiel gepflegt haben und da hat sich keiner an ein Verbot gehalten.
Bald schon gab es Meisterklassen verschiedener Kategorien. Es gab nicht nur Berufsspieler, sondern sogar Blindspieler, die spielen konnten, ohne das Brett anzuschauen. Typisch für diese Periode, in der auch die Wissenschaften im Islam aufblühten, war aber vor allem die Freude an der Theorie. Bücher über berühmte Partien, über Eröffnungen und über Endspiele erschienen, die ersten Schachbücher also. Das Schachspiel ist daher das älteste Spiel, von dem wir noch die Regeln kennen, betont Manfred Eder vom Förderkreis Schachgeschichtsforschung.
Das ist ein ganz interessanter Aspekt eben auch insofern, als für keines der alten Spiele aus frühen Kulturen irgendwelche Regeln überliefert worden sind. Nicht von den Ägyptern, das gleiche gilt für römische Spiele, auch da gibt es keine Regeln. Regeln sind überliefert worden, sind traditionell weitererzählt worden und ausgeübt worden und man kannte die Regeln, warum sollte man sie aufschreiben?
Und die Araber erschlossen dem christlichen Europa nicht nur das Wissen des Ostens. Auch die griechische Antike haben uns die Araber vermittelt. Es gehört zu den Tricks, mit denen die Christen sich eine eigene Identität als Europäer schufen, dass sie die Welt in Orient und Okzident teilten, in Morgenland und Abendland. Araber, Perser und Inder, das war der Orient. Die alten Griechen aber, die bei Licht betrachtet ebenfalls eine orientalische Volksgruppe waren, wurden von den Humanisten des 15. und 16. Jahrhunderts kurzerhand dem Abendland zugeschlagen. Und die Humanisten taten überdies so, als sei die griechische Tradition im Abendland nie abgerissen. Dabei hatten sie von Aristoteles oder Euklid nur deshalb etwas erfahren können, weil die Klassiker der altgriechischen Kultur ins Arabische übersetzt worden waren, betont Professor Peter Ulrich.
Aber was von besonderem Interesse für Europa ist, diese Texte wurden auch ins Westarabische gebracht und das war damals nichts anderes als das, was wir heute als Spanien kennen. Es gab in Spanien sehr viele Bibliotheken mit arabischen Übersetzungen griechischer Urtexte und als die arabischen Besitzungen in Spanien dann im Laufe des 11., 12. Jahrhunderts von den christlichen Spaniern wiedererobert wurden, fielen diese Texte in die Hände der Christen und wurden dann von den Christen auch relativ schnell als wichtig und interessant erkannt. Und dann wurden also die ursprünglich im Griechischen vorliegenden Texte aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt. Und es dauerte dann noch ein paar Jahre, bis man sich wirklich um die griechischen Urtexte kümmerte und die direkt ins Lateinische übersetzte.
Ein anderes Beispiel für die Wiedergabe der griechischen Kultur über den Umweg Arabien sind die Landkarten. Denn die Karten des christlichen Mittelalters waren vor allem Ausdruck eines religiösen Weltbilds, erzählt der Bremer Kartografiehistoriker Gerald Sammet.
Jerusalem musste im Zentrum stehen. Es wurde der Ort des Paradieses markiert, der Zusammenfluss von vier Flüssen. Diese Karten waren sehr schön anzusehen. Sie thematisierten die Bibel, aber sie waren für praktische Reisetätigkeit nicht zu gebrauchen.
Auch im islamischen Raum gab es Karten mit Mekka im Zentrum. Aber daneben gab es die sogenannten Portulankarten, fast schon moderne Karten in unserem Sinne. Auch wenn keine einzige Portulankarte aus der Antike mehr erhalten ist, so gehen sie doch aller Wahrscheinlichkeit nach auf das antike Griechenland und auf Phönizien zurück. Arabische Wissenschaftler haben sie dann ständig überarbeitet.
Man muss dazu sagen, Portulankarten ist eigentlich die falsche Bezeichnung. Portulane ist richtiger, weil zu jeder dieser Karten gehörte ein sogenanntes Seehandbuch. Und diese Seehandbücher sind das entscheidendere Teil gewesen, weil die aktualisiert wurden. In ihnen wurde also alles, was sich verändert hatte, vermerkt, präzisere Küstenlinien beschrieben. Es gab ja damals schon Leuchtfeuer. Es wurden neue Leuchtfeuer geschaffen. Die wurden dann dort ebenfalls eingetragen. Es ist so, dass ich von diesen Seehandbüchern so gut wie nichts erhalte. Hat, während diese Portulankarten, die auf Pergament gezeichnet waren, noch vorhanden sind. Deswegen sagt man heute Karten.
Die Seehandbücher sind deshalb verschwunden, weil sie aus Papier bestanden. Bis zum 8. Jahrhundert war rund ums Mittelmeer ausschließlich auf Pergament oder Papyrus geschrieben worden. Aber 751 schlugen die Araber den chinesischen General Zhi Gaozhan im heutigen Kirgisien und machten dabei eine Reihe von Gefangenen, die das Geheimnis der Papierherstellung kannten. Diese Leute wurden nach Samarkand geschickt, wo die erste Papierfabrik im Islamischen Reich gebaut wurde. Das neue Schreibmaterial war so erfolgreich, dass die Ägypter bald darauf die Papyrusproduktion aufgeben mussten. Die älteste bekannte Seekarte des gesamten Mittelmeerraums entstand 1290, eine Portulankarte. Sie ist zugleich die erste bekannte Karte, die am magnetischen Nordpol ausgerichtet ist. Und das geht nicht ohne Kompass.
Das ist durch die Araber nach Europa gekommen, aus China. In China ist der Kompass etwa im 1. Jahrhundert entstanden. Interessant ist, die Griechen, Thales von Milet, die kannten bereits das Prinzip. Sie haben nur nicht verstanden, was man damit anfangen kann. Die Chinesen hatten das begriffen. Und dann hat das ein arabischer Seefahrer von Kanton, 750 war das, Abdullah bin Al-Qasim, hat das nach Arabien gebracht und von dort hat sich der Kompass dann 1187 weiter verbreitet. Und von da an waren die europäischen Mächte in der Lage, die Vorteile dieses Navigationsinstruments zu nutzen.
Die arabischen Ziffern mitsamt der Null kamen also aus Indien, das Schachspiel aus Persien. Griechische Philosophie, Wissenschaft und Kartenkunde gelangten über Nordafrika nach Spanien. Kompass und Papier kamen aus China zu uns. Unsere sogenannte abendländische Kultur fußt mindestens so sehr auf dem, was uns die Araber vermittelt haben, wie auf der griechisch-römischen Antike.